Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
Liebe Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Lage. Wir sind heute im Gespräch mit Professor Dr. Dieter Leik, Oberstarzt AD. Man könnte sagen, einer der führenden Wissenschaftler und Praktiker, was Fitness bei Soldaten angeht, psychische und physische Fitness. Darüber wollen wir heute sprechen in unserem Podcast. Herzlich willkommen, Herr Dr. Leik.
Ja, vielen Dank, Herr Jungblut. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Das wird ein schöner, interessanter Beitrag hoffentlich werden. Ja, wunderbar.
Prima. Ja, wir haben es eben im Vorgespräch schon kurz anklingen lassen. Die deutsche Gesellschaft hat sich massiv verändert. Man kann das nicht mehr wegdiskutieren. Und wenn man die negativen Trends bei Leistungsbereitschaft, Leistungsvermögen und natürlich letztlich bei Gesundheit sieht, dann kann man sich schon Gedanken machen, sollte man, macht man. Das geht aber nicht nur um die physische, sondern auch um die mentale Fitness. Wie ist das Lagebild heute in diesem Januar 2026?
Sie starten mit einer wichtigen Frage und ganz, ganz deutlich ist großes Ja. Es gibt gewaltige Veränderungen in praktisch allen gesellschaftlichen Bereichen. Das fängt in der Schule an oder in der Familie an, über Beruf, Wirtschaft und geht in die soziale Sicherungssysteme bis hin zu Polizei, Feuerwehr und natürlich Bundeswehr. Und Sie haben da eben gerade eine wichtige Unterscheidung durchgeführt, eben halt zwischen mentaler und physischer Fitness zu unterscheiden. Das ist ziemlich wichtig, weil wir müssen verstehen, warum wir jetzt vor einem Riesenproblem stehen. Und da hat sich im Vergleich zur Vergangenheit doch ziemlich viel verändert oder einiges geändert. Da stand früher eigentlich im Vordergrund bei dem Fitnessproblem vor allem Bewegungsmangel, Fehlernährung, zu viel Essen, Übergewicht etc. etc. Das allein ist schon ein Riesenproblem, weil es eben halt immer mehr Menschen im mittleren Lebensalter betrifft. Und zwar eben halt in der gesamten Gesellschaft, also nicht nur bei der Bundeswehr. Und da gibt es so zwei Daten, Zahlen, die ich dann immer ganz näher nenne. Das ist, jeder kennt oder weiß, dass der Diabetes mellitus, die Zuckererkrankung, sich verbreitet hat. Das ist mittlerweile, haben wir ja über 10 bis 11% der Bevölkerung, die eine chronische Erkrankung haben, die eben halt nicht geheilt werden kann. Aber wenn man so noch mal eine konkrete andere Zahl sieht, das ist das Phänomen der Fettleber. Also die Fettleber ist, von den meisten wird es unterschätzt, ist eine Erkrankung, eine Vorstufe, die in dem alles Mögliche mundet, eben halt vor allem auch auf die Faktoren Bewegungsmangel und Fehlernährung zurückzuführen. Und da haben wir in Deutschland knapp 20 Millionen Menschen, die an einer Fettleber leiden. Und wenn man dann noch weiß, also jeder zweite 50-Jährige, also die Internisten, die Hausärzte finden, wenn die einen Mann über 50 haben, selten jemand, der mittlerweile keine Fettleber hat. Das sind, also finde ich, schon erschreckende Zahlen. Und mit Blick auf das, was Sie angesprochen haben, muss man sehen oder beobachten, dass es einen zunehmend frühen Start in die Fettleber gibt. Und zwar nämlich, wenn man weiß, dass ein Drittel der übergewichtigen Kinder bereits eine Fettleber haben. Also das ist dieser erste Bereich, der vor allem die mit der physischen Fitness zu tun hat, weil die natürlich auch leistungsgewandelt sind. Aber mittlerweile ist ein Riesenproblem hinzugekommen, das wahrscheinlich wesentlich heftiger ist. Und da rede ich jetzt von diesem exzessiven und intensiven Konsum digitaler Medien. Das ist generationsübergreifend, ist das praktisch in der gesamten Bevölkerung zu treffen und anzutreffen. Und wenn jemand in der Jugend als Kind eben halt die meiste Zeit mit Handy und PC verbringt, über 10 Stunden oder circa 10 Stunden pro Tag, der hat eben halt wenig Zeit für andere Hobbys, Sport treiben, musizieren, Freunde treffen. Ja, und so eine Bildschirmsucht, die prägt und hat natürlich Riesenfolgen. Und als letzte heftige Zahl, die das im Prinzip verstärkt, nämlich ein Ergebnis aus dem Deutschen Ärzteblatt. Da geht es jetzt insgesamt darum, wie häufig depressive Verstimmungen, Vereinsamung etc. in der Bevölkerung anzutreffen. Und das sollte man ja auch mit Blick auf die Bundeswehr wissen. Da ist es tatsächlich so, dass bundesweite Auswertung von Krankenkassendaten, also das sind Abrechnungen, zeigen, dass Diagnosen psychischer Störungen, die dauerhaft vorliegen, circa bei 35-38% der Bevölkerung liegen. Also je mehr als jeder Dritte hat ein Problem im mentalen Bereich, das Kosten verursacht, das therapiebedürftig ist.
Das sind ja dramatische Zahlen, wenn ich das mal so kurz dazwischen sagen kann. Denn Sie haben es eben angesprochen. Natürlich das Phänomen zum Beispiel der Fettleber, das hat ja wieder Auswirkungen auf viele andere Organe. Genau. Aber Sie sagen, das betrifft schon recht junge Leute. Das finde ich nicht nur besorgniserregend, sondern sehr erschreckend. Und das spiegelt sich dann ja auch letztlich bei Rekruten wieder, die die Bundeswehr nun dringend braucht.
Ja, also da gibt es auch klare Fakten zu. Auch das haben Sie in der Presse oder hört man immer wieder. Mit Blick auf die jungen Leute sieht man einfach, dass schulische Leistungen seit Jahren sinken. Also Lesen, Rechnen, Schreiben bereiten immer mehr Probleme. Die Kinder oder die Kids haben immer geringere Aufmerksamkeitsspannen und alles, was in Richtung psychosomatische Störung läuft, nimmt zu. Und das hört noch nicht auf. Also wenn man an KI denkt, dann ist ja klar, dass das jetzt sozusagen mehr oder weniger ein Prozess ist, der das Denken abnimmt.
Ja.
Wenn eine KI in der Lage ist, innerhalb von Sekundenbruchteilen einen Text zu generieren, der keine Fehler mehr hat, wo ich mich nicht mehr um Rechtschreibung kümmern muss und nicht mehr rechnen muss, dann hat das natürlich riesen Folgen. Das heißt, ich gehe eher wischend als denkend durchs Leben. Und es beeinflusst natürlich jetzt auch die Einstellung, die Haltung von Menschen.
Denn Nachdenken hilft ja in der Regel. Sie haben es eben angesprochen, was die Grundfertigkeiten angeht, von denen man früher immer so gerne sprach. Also Schülerinnen und Schüler können schreiben, können rechnen, können gut lesen, wenn sie zum Beispiel eine höhere Schule nach der Grundschule besuchen. Diese Grundfertigkeiten, das haben Sie beschrieben, gehen verloren. Man wünscht sich ja von der Politik, sie hielte dagegen. Nun habe ich gestern gelesen, dass die niedersächsische grüne Kultusministerin Julia Willi Hamburg das schriftliche Dividieren abschaffen will. Das sei zu komplex, sagt sie.
Ja. Also da muss man natürlich auch überlegen, was leistet denn dann unser Schulsystem noch? Also ich bedauere immer die Lehrenden, die im Prinzip mehr oder weniger Sozialarbeit machen und die ganzen fachlichen Anteile gehen auf der Strecke. Und man muss natürlich auch fragen, woher kommt das? Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass vielleicht Familie, Religion, diese ganzen Dinge, die es früher mal in einer anderen Art und Weise gab, heute nicht mehr vorhanden ist und gleichzeitig Kinder, kleine Kinder schon mit Handys alleingelassen werden. Und ja, das sind drastische Folgen. Jetzt sprechen wir ja nur über den mentalen Bereich. Ne? Das ist ja, wenn ich nur noch sitze und mich damit beschäftige, habe ich natürlich auch enorme Defizite im gesamten motorischen Bereich. Und das da kann ich immer, da bringe ich immer ganz gern die Zahlen von Matti Santilan aus Finnland.
Ja.
Der hat auch in den Publikationen, die wir da gemacht haben, haben wir die schön immer gezeigt. Das finnische Beispiel ist eigentlich deshalb so interessant, weil in Finnland fast 94% eines Jahrgangs der Männer tatsächlich Wehrpflicht machen.
Ja.
Also da hat man, wenn man diese Zahlen sich anschaut, die Ergebnisse von den Fitnesstests, hat man mehr oder weniger ein super repräsentatives Bild über das, was die jungen Leute und die jungen Männer dort gerade leisten können. Und was Santilan und Mitarbeiter gemacht haben, die haben sich den Cooper-Test angeschaut. Das ist der 12-Minuten-Lauf, ein Lauf, mit dem man die Ausdauerleistungsfähigkeit bestimmen kann.
Ich erinnere mich an den Sportunterricht an meinem Gymnasium, genau.
Genau. Das heißt, man 12 Minuten, man läuft die Runde im Stadion nach 12 Minuten. Das ist kein schöner Test, weil da habe ich viel Arbeit, das kann ich auch schneller machen. Aber nach 12 Minuten habe ich nach was weiß ich, wie viele Runden eine Strecke von, keine Ahnung, 3000 Meter geschafft, wenn ich gut bin. Und dann wird das aufgeschrieben. Und was die jetzt gemacht haben, die Finnen, ist, dass die sich angeguckt haben, wie waren denn tatsächlich in dieser Publikation von 2004, ist die, glaube ich, gewesen, wie waren denn tatsächlich die durchschnittlichen Laufstrecken beim 12-Minuten-Lauf in Finnland im Jahr 1979. Das waren als Basisdaten. Das war etwa bei, ich glaube, es waren so knapp oder 2750 Meter, die im Durchschnitt gelaufen wurde. Und das ist dann Jahr für Jahr verfolgt worden und die Kurve geht eindeutig nur in eine Richtung nach unten. Und die ist, ich glaube, im Jahr 2004 ist es so gewesen, dass eine Überrundung stattgefunden hat. Das heißt, es wurden tatsächlich 400 Meter oder knapp 400 Meter weniger von den Wehrpflichtigen zurückgelegt, die 2004 getestet wurden. Es sind anschließende Untersuchungen haben gezeigt, dass dieser Trend eben halt weiter zu beobachten ist. Also wir haben das Problem, dass wir auf der einen Seite eben halt im mentalen Bereich große Störungen, Schwierigkeiten haben, die schon ganz, ganz früh anfangen. Und wir haben gleichzeitig das, was bekannt ist, dass die Fitness, die körperliche Aktivität, die Leistungsfähigkeit abnimmt. Und wenn wir uns jetzt, ich fasse das mal einfach so, wenn wir uns jetzt meinetwegen die Sonnenseite der Gesellschaft angucken, das habe ich deshalb jetzt so ein bisschen provokativ gesagt, weil ich an der Uni Koblenz Befragungen von Studierenden durchgeführt haben. Und da möchte ich Ihnen nur drei Ergebnisse rausbringen. Die sind aus dem Jahr 2023. Da haben über 1000 Studierende mit teilgenommen von 7.500 Personen an der Uni Koblenz, die dort studieren. Und die haben drei Fragen bekommen.
Ja.
Und ich konnte die dann an mit einer Likert-Skala, also sprich, da kann man ankreuzen, 5 Antwortmöglichkeiten, die dann so Ankerwerte mit Ja und Nein darstellen. Und wenn man sich anguckt, bekommt bei der Frage, fühle ich mich gesund, da haben 71% der Studierenden das Ja angekreuzt. Also die beiden Felder für das Ja.
Ja.
Hört sich ja viel an, aber umgekehrt heißt das, in diesem Alter gibt es eben halt schon über ein Viertel, die diese Frage, ich fühle mich gesund, nicht mit gesund beantworten. Das hat mich schon mal erstaunt. In dem Alter hätte ich erwartet, dass das deutlich höher ist.
Nämlich eigentlich 100%, oder?
Ja, vielleicht ein bisschen weniger, aber nicht, dass ein so hoher Anteil von fast 30% die Frage eben halt nicht mit Ja beantwortet. Das hat mich wirklich erstaunt.
Ja.
Und es gab dann noch die zweite Frage, lautete, insgesamt fühle ich mich leistungsfähig. Und da liegen wir dann bei 60% nur noch, die das bejahen.
Oha.
Und die dritte Frage, auch das ist heftig, die lautete, insgesamt fühle ich mich psychisch belastbar. Und das waren dann noch 57%, die das bejaht haben, dass sie sich psychisch belastbar fühlen. Also das zeigt, dass Leute, die dann mit einer guten Ausbildung, mit motivieren, vielleicht an der Uni irgendetwas machen, dass dieses Problem eben halt auch dort zu beobachten ist und zeigt, wie riesengroß die Aufgabe ist, vor der wir alle stehen.
Das ist eine spannende Frage insofern. Sie haben gerade die Frage nämlich, wie groß ist die Aufgabe? Sie haben eben die finnischen Streitkräfte und deren Untersuchung beschrieben. Nun kommen wir zur Bundeswehr. Wir haben den neuen modernen Wehrdienst, wie er so schön heißt, seit 1. Januar in Kraft. Die Bundeswehr ist natürlich immer ein Abbild der Gesellschaft. Wahrscheinlich heute weniger als zu der Zeit, als ich Wehrdienst geleistet habe. Da gab es nämlich noch die Wehrpflicht oder die Pflicht zum Ersatzdienst für andere. Das ist ja nicht zu verurteilen, sondern jeder konnte das selbst entscheiden, beziehungsweise sich dann positionieren, wie man so schön sagt. Es heißt ja so oft, die Bundeswehr ist ein Abbild der Gesellschaft. Deswegen die Frage natürlich ganz konkret, wie fit sind die Rekruten eigentlich hierzulande? Sie hatten Finnland. Waren Sie vor 30 Jahren fitter oder nur vor 50 oder 70 Jahren? Sie haben die Frage schon zum Teil beantwortet. Wie ist es genau mit Blick auf das, was jetzt ansteht, nämlich ein geplanter Aufwuchs an Wehrdienstleistern?
Also ich kann die Situation betrachte ich eben halt als desolat. Und ich weiß von den Zahlen, die in der Presse genannt werden, wie stark die Bundeswehr aufwachsen soll. Und ich glaube, dass wir hier also wirklich dringend ein Umdenken notwendig ist. Also ich weiß auch nicht, ob das stimmt, was Sie gesagt haben, ob wir mit Blick auf die Bundeswehr wirklich jetzt noch den Spiegel der Gesellschaft darstellen, weil wir haben natürlich dann ein Ausleseverfahren. Also ich sage das jetzt einfach mal ganz brutal.
Natürlich.
Wir konkurrieren, oder die Bundeswehr konkurriert am Markt mit attraktiven Unternehmen, die natürlich viel Geld und alle möglichen Vorteile an leistungsstarke junge Leute zahlen und denen alle möglichen Dinge anbieten können. Und die Frage ist tatsächlich, ob wir nennen das immer Bestenauslese, ob das wirklich Bestenauslese oder auch Restenauslese darstellt. Also ich halte es für problematisch zu sagen, das wünschen wir uns alle, Spiegel der Gesellschaft, aber wenn Sie das mit Blick auf Altersverteilung, also wie repräsentativ ist die Bundeswehr, da muss man einfach sagen, es ist natürlich ein Selektionseffekt drin und wir müssen aufpassen, ob wir das einfach so eben halt übertragen können. Das Grundproblem, was wir aber insgesamt haben, ist ja, wenn wir das Aufwachsen der Bundeswehr ansprechen, dann müssen wir einfach ja mal feststellen, was wir eben gerade herausgearbeitet haben, die Leistungsfähigkeit, die Belastbarkeit und auch die Haltung oder die Einstellung der Leute läuft in eine Richtung, die nicht gut für uns ist. Nicht gut für sie selbst auch, aber auch für die Bundeswehr. Und umgekehrt sind die Anforderungen natürlich massiv gestiegen. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite aufholen, was in der Jugend versäumt worden ist. Und deswegen passen solche alten Konzepte, wie die Grundausbildung, die wir früher mal hatten, das passt einfach nicht mehr. Also mit diesem Schema, und ich bin froh, dass das deutsche Heer das eben halt umgesetzt hat, dass wir jetzt eine Veränderung brauchen, die nicht nur bei der Grundausbildung dann aufhört, aber wo wir einfach sagen, wir müssen den Aspekt Leistungsfähigkeit, Einsatzfähigkeit etc. etc., der muss natürlich gestärkt werden.
Wäre das kurz dazwischen gefragt, wäre das am Ende ein Downgrading, dass man von früher höheren Ansprüchen runtergeht, oder wie muss man das beschreiben?
Ja, das wäre ja fatal.
Genau.
Also das wäre ja fatal. Also das Runtergehen und sich anpassen an das, was sozusagen erdrutschartig nach unten geht, führt ja nicht dazu, dass uns die Leute, die wir dann bekommen, helfen und unterstützen. Die werden ja eher noch zu einer Belastung. Also die denke, dass die Personalgewinnung eine X-Anzahl von Personen akquiriert und anbietet und damit die Arbeit getan ist, die ist falsch. Wir reichen das Problem dann sozusagen einfach in die Truppe weiter, wo dann Ausbilder, die einfach sagen, was ist denn hier eigentlich los mit dem Blick auf die Leute, die sie ausbilden müssen, wie kriege ich das denn gehandelt? Also wir haben da keinen Vorteil. Wir müssen aufpassen, in welche Richtung wir das aufbauen. Also man kann auch natürlich, also ich bin ganz klar Vertreter davon, dass man Mindeststandards in jedem Fall halten muss, ja. Grundanforderungen halten muss. Und das ist mir völlig egal, wie die Person aussieht. Also ich halte es für wichtig, dass was geschlechterneutral, wir müssen es bildungsneutral. Es ist, wenn ich, oder anders ausgedrückt, wenn ich irgendwo verunfallt bin, im zivilen oder militärischen Bereich und jemand rettet mich und muss mich transportieren, dann ist es mir doch egal, wer das ist, mit welcher Hautfarbe, mit welcher Religion, mit welchem Geschlecht etc. etc., sondern hier kommt es nur darauf an, dass diese Person in der Lage ist, die Aufgabe, mich zu transportieren, sicher zu transportieren, erfüllen kann. Ja. Das ist das primäre Ziel. Und wir haben hier einen gefahrenbehafteten Beruf. Wir haben der Soldatenberuf, das ist jetzt nicht wie man, das ist kein Spaß, gerade in der heutigen Zeit, in der wir jetzt leben. Da muss man mit rechnen, dass eben halt Einsatzgefahren kommen, Belastungen kommen, die man in anderen Bereichen, in zivilen Bereichen gar nicht kennt.
Das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt.
Genau, und da muss man auch hier jetzt ganz offen sagen, es gibt natürlich mit Blick auf die veränderte Einstellung von jungen Menschen, die ja auch, es ist kein Vorwurf, aber Familie, Vereinbarkeit von Familie, soziales Umfeld etc. spielt eine große Rolle. Das ist eine Entscheidung für die Menschen, das müssen wir auch wissen, wenn wir die in die Bundeswehr reinbekommen wollen, in einen Beruf einzusteigen, ja oder nein. Und es gibt eben halt genügend Gründe für viele, nicht einsatzfähig zu sein.
Ja.
Also, weil Gefahr für mein eigenes Leben, weniger Freizeit, ich bin weit weg von allen möglichen getrennt. Das heißt, da müssen wir überlegen, wie kriegen wir das gerechter hin, wie macht man das attraktiv? Das sind Sachen, die natürlich dazugehören, um tatsächlich hier eine Verteidigungsarmee aufzubauen, die wirklich leistungsstark ist, die Menschen mitnehmen, die anerkannt wird, etc. etc. Und da sollten wir aufpassen, dass wir ein Verfahren weiterhin durchführen, wo jeder nur in seiner Kategorie denkt und darauf achtet, ob wir, ich habe eben halt, was weiß ich, wie viel tausend Leute in dem Jahr der Bundeswehr zugeführt. Nee, es geht darum, was aus diesen Leuten wird. Das ist ganz entscheidend.
Sie haben im Prinzip vieles das, was wir im Vorfeld an Fragen uns überlegt haben, schon ein bisschen beantwortet bzw. angesprochen. Sie haben ja mitgewirkt bei der AGA fürs Heer. Die Bundeswehr ist mit Ausdauer, was Ausdauer und Sportskreis angeht, ein Spiegel der Gesellschaft letztlich ja auch. Ein bisschen hat sich das entkoppelt, das haben Sie auch gesagt. Die Anforderungen, um die zu beschreiben, die sind da eigentlich sogar, das haben Sie auch gesagt, heute höher, weil das Gefechtsfeld hat sich verändert. Ich sage nur Stichwort Drohnen. Man muss schnell laufen können im Notfall, noch schneller als sonst. All die Dinge. Und der Soldat muss ja eigentlich heute viel mehr leisten können als vielleicht auch noch vor 50 Jahren. Das kommt noch
Richtig.
dazu. Das kommt noch dazu. Das heißt, eigentlich muss er besser ausgebildet, besser trainiert sein und so weiter. Dann kommen wir nämlich zum Aufwuchs, den Sie eben auch beschrieben haben. Da gibt es ehrgeizige Ziele, NATO-Planungsziel 260.000.
Vielleicht kann ich einfach noch danach zur Grundausbildung, weil das hat mich wirklich beeindruckt, wie damals der Inspekteur Heer darauf auf unsere Untersuchung, unsere wissenschaftlichen Studien reagiert haben. Also ich habe damals dem Inspekteur Heer und seinen Kameraden zusammen mit Generalstabsarzt Dr. Schütz Ergebnisse vorgestellt, die wir beim Symposium Einsatzsymposium in Koblenz eben halt auch berichtet haben. Und was wir gemacht haben, ist einfach eine ganz triviale Geschichte. Früher war die Grundausbildung, es gab eine Grundausbildung und das war ein Tool, was eben halt für alle gleich war. Und ich bringe immer das Beispiel von der Skischule. Jede Skischule in den Bergen, in den Alpen, die leistet sich natürlich irgendeinen schönen Abfahrt, wo sie einfach eine Eintagung macht in Anfänger, Fortgeschrittener und Könner. Also wo dann einfach eine Grobsortierung stattfindet. Und das wurde damals eben halt gemacht. In Hagenow und Fiedek haben wir zweimal Ausbildungsgänge überwacht und untersucht. Und da kam eben halt raus, dass wir mit der neuen Grundausbildung damals, also eine Einteilung in drei Leistungsgruppen, in das unglaubliche Ergebnisverbesserung hatten. Also in allen drei Leistungsgruppen in der neuen Grundausbildung waren Leistungssteigerungen zu beobachten. Und vor allem das Besondere war, dass die leistungsschwächste Gruppe, dass die am stärksten davon profitiert hat. Also es war eben halt ein richtig gutes Ergebnis. Und was ich kann mir auch gut vorstellen, warum das Heer eben halt so reagiert hat, weil das Heer natürlich mit Blick auf das, was von draußen kommt an jungen Leute, genau sieht, dass die Ausbildungszeitgänge nicht mehr passen, dass es immer schwieriger wird, das zu machen. Und deswegen sage ich, ist es ein Umdenken oder beziehungsweise ein Weiterdenken durchzuführen, dass man eben halt mit einem Konzept vielleicht nicht nur mit Leistungsgruppen arbeitet, sondern ob die Grundausbildung tatsächlich die Ziele erreicht werden. Und wer das nicht erreicht hat, wenn Sie das im Studium oder in der Schule machen, dann wiederholen Sie ein Jahr.
Ja.
Und so etwas könnte man natürlich auch sagen, mit Blick auf die Grundausbildung und auf die Bundeswehr, dass ich auch ein kriterienbasiertes Auswahlverfahren habe, die etwas entscheidet, ob diese Person, die Grundausbildung eben halt nicht geschafft hat oder nicht erreicht, die Dinge, ob die eine Verlängerung macht oder auch vielleicht sogar, dass man sich trennt. Es kann ja von der einen wie auch der anderen Seite als eine Probezeit vereinbart werden. Ich glaube, das ist insgesamt besser und effizienter, als es einfach so weiterlaufen zu lassen, um auf dem Papier irgendwelche Zahlen zu haben.
Dazu, das korreliert ja, was Sie nun sehr ausführlich beschrieben haben, damit, dass es sehr ehrgeizige Aufwuchsziele gibt bei einem sogenannten immer noch freiwilligen Wehrdienst. Da hätte ich zwei Fragen an Sie, nämlich die eine, was halten Sie davon, dass es immer noch freiwillig ist? Und B, das ist natürlich auch eine politische Frage, das weiß ich. Und B, ist das realistisch, den Aufwuchs hinzubekommen? Denn ich gehe immer von diesen Zahlen aus, die wir bisher hatten. Nie sind es mehr als 12.000 im Jahr freiwillig Wehrdienstleistende gewesen, im Groben. Nie sind es mehr gewesen. Man setzt jetzt weiter auf Freiwilligkeit und hofft, das können dann in diesem Jahr 20.000 werden, im Jahr darauf 25 und so weiter, bis man irgendwann 40.000 hat. Wie das gehen soll, ist eine spannende Frage, ob dann höherer Sold wirklich der Anreiz ist, der dazu führt. Ist die zweite Frage aber nochmal, wie realistisch ist das eigentlich mit Blick auf all das, was Sie schon gesagt haben?
Ja, also meine persönliche Meinung dazu ist eigentlich relativ eindeutig. Ich halte es für absolut notwendig und mehr oder weniger auch als gerecht, wenn junge Leute, die hier eine Schulausbildung umsonst bekommen haben, die eben halt 15, 20 Jahre lang von allen Vorteilen, die unser Bildungssystem, Schulsystem, die unsere Gesellschaft liefert, dass diese Menschen irgendwo ein Jahr für die Allgemeinheit absolvieren.
Ja.
Und das sollte eben halt nicht nur Männern, sondern Frauen wie Männer, alle sollten sozusagen ein Jahr Der Zeitraum ist, das muss die Politik entscheiden, aber es sollte grundsätzlich die Idee sein, dass man einen bestimmten Zeitraum jedem zumutet, wo er etwas für seine Gesellschaft tut und dabei was macht. Das hat für mich auch mit Blick auf die Sozialisation, auf den Werdegang der jungen Leute einen großen Einfluss, wenn ich eben halt beispielsweise im Pflegedienst oder irgendetwas Soziales mache, dass ich dann anders in den Beruf oder ins Studium gehe, als wenn ich so etwas gar nicht machen brauche. Also das tut sicherlich gut, wenn die beispielsweise Lehrenden, wenn die nach der Schule nicht direkt zur Uni gehen und von der Uni wieder in die Schule, wenn die beispielsweise auch mal mit Leuten zu tun haben, tatsächlich die Blaumann-Tätigkeiten machen, wo man andere soziale Schichten trifft, wo man andere Bereiche kennenlernt, in die man nicht rankommt. Also das ist meine erste Sache, dass man grundsätzlich etwas in dieser Art in Deutschland einführen sollte. Und dann muss man letzten Endes den Wehrdienst so attraktiv machen mit Bonussystemen etc., dass wir hoffentlich eine genügend hohe Anzahl von jungen Menschen haben und bekommen, die sich eben halt dafür einsetzen, fürs Vaterland einsetzen und die Bundeswehr eben halt der Bundeswehr beitreten. Die Vorhersage, wie, ob das ausreicht oder nicht, das kann ich gar nicht machen, das muss man sehen. Das ist ja auch eine Sache, die dann eben medial politisch entsprechend begleitet werden muss.
Der Wehrdienst, die Wehrpflicht, das war schon immer ein Politikum, dass es die Bundeswehr gibt, ganz klar. Gab es Befürworter, gab es Gegner. Letztlich war es eine politische Entscheidung, in 50er Jahren zu sagen, wir machen das, weil man ja auch wusste, dass man den damaligen NATO-Beitrag, nämlich eine Armee, einsatzfähige Armee von 500.000 Mann zu haben, nicht erreichen kann. Und so hat man es dann gemacht. Jetzt haben wir ein anderes Ziel, ungefähr halb so viele muss man oder hat man der NATO versprochen. Und insofern liegen Sie wahrscheinlich richtig, wenn Sie sagen, das wird man wahrscheinlich kaum schaffen ohne eine gewisse Pflicht. Und wie Sie auch so schön sagten, wie es die Eltern sagten, das schadet nicht. Wenn man auch das hat im jungen Leben, dann gewöhnt man sich auch daran, dass es später ja natürlich immer so bleibt im Leben, dass man Pflichten hat, die man erfüllen muss. Ja. Sie haben eben schon angesprochen, das sollte eigentlich aus Ihrer Sicht nicht nur für Männer gelten, sondern auch für Frauen. In vielen Ländern ist das ja auch so. Ich denke an Israel ganz, ganz speziell, wo ich gute Kontakte habe, ein Land, mit dem ich mich immer beschäftige. Frauen und Männer sind natürlich auf verschiedenen Ebenen körperlich leistungsfähig. Heißt es immer so, ohne dass ich Experte bin. Es gibt eben Disziplinen, da sind Frauen stärker als Männer und umgekehrt. Ist die Truppe darauf vorbereitet, wenn man jetzt davon ausgeht, dass vielleicht mehr Frauen kommen? Im Moment haben wir so 14% Frauenanteil in der Truppe. Muss man sich da auch anders ausrichten oder ist das, wie es ist, ausreichend, was das Sportliche angeht?
Sie haben eben gerade ja auch etwas gemacht, was ich eigentlich für problematisch halte. So eine gefährliche Blickdiagnose. Ich sage das mal provokativ nach dem Motto Männer fit und Frauen schwach und unfit.
Nee, das meinte ich nicht, ja.
Ja, aber das wird von vielen so ausgedrückt und ich wollte die Gelegenheit einfach nochmal nutzen, um das ganz, ganz deutlich zu sagen. Es gibt eine immer größer werdende Zahl von männlichen Niederleistungsexperten.
Ja.
Das heißt, das sind gerade die Männer, die eben halt keinen Sport machen, die übergewichtig sind. Und wenn man sich das anguckt, die haben gegen eine trainierte Frau überhaupt gar keine Chance. Also wenn Sie mal eine Sprinterin in Köln beim ASV, habe ich das mehrfach gesehen, wenn Sie sehen, mit welcher Power und Schnelligkeit diese jungen, hochtrainierten Frauen an einen vorbeiziehen, dann ist völlig klar, dass da der Einfluss des Geschlechtes eben halt, ja, er ist zwar da, aber nicht so da groß ist, wie man das glaubt. Also meine Botschaft oder meine Message ist einfach ganz einfach, Frauen haben natürlich biologisch bedingt Nachteile. Und das betrifft vor allem mit Blick auf die Motorik, betrifft das vor allem die Körperkraft. Das ist einfach völlig bekannt, dass da eben halt weniger Muskelkraft vorhanden ist, aber auch die Krafttrainierbarkeit bei Frauen aufgrund der hormonellen Situation kleiner ist. Aber wenn man sich andere, das ist kaum zu machen, ist das eigentlich nicht. Aber wenn man sich andere motorische Bereiche anguckt, beispielsweise die Ausdauer, da ist eindeutig belegt, dass Training und das individuelle Potenzial viel, viel wichtiger ist als das, was wir durch den Geschlechtsfaktor reinbekommen. Also deswegen muss man da auch vorsichtig sein mit so einer Grundannahme. Natürlich, wenn eine Frau, die auch nicht trainiert und übergewichtig ist, dann sieht es ganz gefährlich aus. Das ist völlig klar. Deswegen sollten wir es personenunabhängig machen, sondern mit Blick auf die Aufgaben, Anforderungen sagen, man muss eben halt das und das an Kraft oder an Ausdauer und Schnelligkeit, Leistung besitzen. Das ist, denke ich, einfach ganz, ganz entscheidend, dass man daran geht. Und der zweite Punkt, die körperliche Anforderungen in unserer technisierten Welt nehmen immer weiter ab. Also von daher muss man einfach auch klar sagen, dass Frauen natürlich hervorragende Kameradinnen sind, die in Bereichen, wenn es um, was weiß ich, Technik, in medizinischen Bereichen, alles möglich. Es gibt so viele Felder, wo Frauen dringend gebraucht werden. Und deswegen bin ich ein ganz klarer Fan davon, dass der Anteil der Frauen in der Bundeswehr weiter steigt.
Ja, das ist in der Tat wünschenswert. Geht nicht so, wie man sich's gedacht hat. Wir haben ja gerade sozusagen den 25. Jahrestag, der sozusagen festmacht, dass Frauen in alle Laufbahnen offen standen nach der Kreilentscheidung des Europäischen Gerichtshofs. In der Tat, das ist sehr wünschenswert. Und wenn ich mit Frauen in der Bundeswehr zu tun habe, sind es oft, fast immer sehr zielstrebige, engagierte und auch hochqualifizierte Kameradinnen, die auch entsprechende Positionen dann einnehmen.
Ja.
Das ist so. Zu guter Letzt, nach diesem wirklich unglaublich spannenden Gespräch, die Frage an Sie persönlich. Sie sind nicht nur der Vordenker und Praktiker, was die Themen angeht, und der Theoretiker, sondern auch ein Praktiker natürlich. Wie halten Sie sich selbst in Ihrem Alter körperlich fit und geistig leistungsfähig? Die Frage interessiert mich besonders.
Also ich bin Überzeugungstäter, und Bewegung und Sport, körperliche Aktivitäten, das ist nicht nur auf die physisch, sondern das ist für mich auch mentale Hygiene. Also insofern ist das eine ganz eindeutige Position, die ich da habe. Und ich habe, muss auch sagen, mit Blick auf Sport und Bewegung, das ist ja auch etwas wie ein Lebenselixier oder Jungbrunnen. Man macht es vielleicht mit anderen zusammen, man hat andere soziale Kontakte. Das gehört zur Lebensqualität dazu und hat unglaublich viel Bedeutung. Und ich versuche das so häufig und oft, wie es geht, zu machen. Das heißt, ich von Mountainbike, Joggen, Schwimmen oder Fitnesstraining versuche ich das eben halt regelmäßig, mindestens jeden zweiten Tag zu tun. Und ich bin wissenschaftlich weiter aktiv, bilde in Rheinland-Pfalz Sportmediziner aus. Wir haben in Spomedico interessante, wirklich gute Testverfahren aufgebaut, die genutzt werden von großen Sport-Event-Veranstaltern. Unter anderem auch zum Beispiel den Check genug Bewegung. Wenn Sie, das ist ein drei bis vierminütiger Test, wo kriterienbasierten Selbsttest. Sie erfahren, ob Sie sich tatsächlich genug bewegen und ob Sie sportgesund sind. Sie kriegen eine Auswertung aus dem Check CGB. Wenn Sie mögen, kann ich Ihnen einen Link zuschicken für den Bundeswehrverband, den
sehr gerne,
Sie
sehr gerne
verlinken können, und wo man einfach mal sieht, was über Ihre Schiene rauskommt. Also es ist ein anonymer, datenschutzkonformer Test mit Ethikvotum, und da ist jeder herzlich eingeladen, weil er tatsächlich auch ein Auswerteergebnis bekommt, wo wir mit einer Ampel, mit Rot, Gelb, Grün, ganz einfache Farben arbeiten, wenn alles in Ordnung ist, oder wenn beispielsweise aus den Befragungen rauskommt, dass man den Personen empfiehlt, sich sportärztlich oder ärztlich untersuchen zu lassen. Den kann ich Ihnen anbieten, wenn Sie das mögen. Er reizt auch viele Leute, die den immer wieder machen. Er checkt genug Bewegung, das wäre mein großer Abschluss. Vielleicht erreichen wir da einige.
Prima, das nehmen wir, das Angebot nehme ich sehr gerne an. Ich bedanke mich sehr herzlich für diesen Überblick Letztlich kann man ja zusammenfassen, mit der gesunden Familie fängt es an, mit dem gesunden Schulsport geht es weiter, hin zur mentalen und physischen Fitness. Und davon wird am Ende auch die Bundeswehr profitieren, wenn man sich das jeden Tag vor Augen hält.
Ganz sicher, und die Person selber auch.
Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne. Tschüss, Herr Junggut.
Tschüss.